Direkt aus Europa Nummer 477, Seite B.
15.05 Uhr.
SWR 2 Leben.
Wer einen geliebten Menschen verliert, ist in einem emotionalen Ausnahmezustand. Für Freunde, Nachbarn und Kollegen ist es nicht leicht, damit umzugehen. Wie in einer solchen Situation die richtigen Worte finden? Wird es im Laufe des Älterwerdens und der häufigeren Begegnung mit dem Tod eigentlich leichter, Trauernden zu begegnen? Das hat sich unsere junge Autorin Charlotte Schönberger gefragt. Sie ist Mitte 20.
Meine Freundin hat ihren Vater verloren. Er ist bei einem Fahrradunfall ums Leben gekommen. Als ich davon erfahre, bin ich betroffen. Ich bin zu dem Zeitpunkt nicht in der gleichen Stadt wie sie und wir kennen uns noch nicht sehr lange. Trotzdem möchte ich ihr natürlich mitteilen, wie leid es mir tut. Aber wie? Vielleicht doch lieber kein Brief. Ich könnte mich auf den Weg machen und bei ihr zu Hause vorbeifahren. Aber dränge ich mich dann nicht auf? Vielleicht will die Familie unter sich sein. Oder soll ich anrufen? Und was sage ich dann? Da würden mir doch genauso die Worte fehlen. Ich überlege und überlege, aber ich komme nicht weiter. Ich spreche mit Sabine Kohmann. Sie leitet das Kinderhospiz in Baden-Baden und erlebt täglich, wie junge und ältere Menschen mit Trauernden umgehen. Ich schildere ihr mein Problem.
Darf ich fragen, wie alt ist sie?
25.
Ja, okay, dann sind sie so alt. Mein Sohn ist 25, ja. Ich würde mal behaupten, die meisten Erwachsenen würden genauso dastehen. Und die Angst, die Berührung, Trauernden zu begegnen, was ist richtig, was ist falsch, das haben die meisten Menschen. Die Empathie, die dann mitschwingt, ich kenne den Verstorbenen vielleicht gar nicht so gut, aber ich sehe den Schmerz des Gegenübers. Und das ist ja das, was uns Menschen dann so auszeichnet, dass ich dann mitschwinge in der Empathie, wenn ich die Betroffenheit, den Schmerz, die Trauer des anderen sehe und davon berührt werde. Und dann fehlen mir manchmal die Worte.
Ich möchte gerne wissen, was das Richtige gewesen wäre. Was sich meine Freundin Tina von ihrem Umfeld, von mir gewünscht hätte, als ihr Vater starb. Inzwischen haben Tina und ich uns schon ein paar Mal nach dem Tod ihres Vaters gesehen. Ich rufe sie an, erzähle ihr, dass ich viele Fragen zu dem Thema habe und ich mich für einen Radiobeitrag damit beschäftige. Ich sage Tina auch, dass sie der Anlass dafür war, dass ich mich jetzt intensiver mit unserer Trauerkultur auseinandersetze. Sie findet das gut und will mir bei der Suche nach Antworten helfen.
Hallo, schön, dass du da bist.
Schön, dich zu sehen.
Wir setzen uns in die Küche in ihrem Elternhaus, trinken Tee und nähern uns langsam einander an.
Als ich davon erfahren habe, dass dein Vater gestorben ist, war ich irgendwie total unsicher, auf welchem Weg ich dir jetzt überhaupt mitteilen soll, dass es mir leid tut.
Derjenige freut sich einfach über jede Form des Beileides, einfach zu wissen, jemand denkt an mich. Und ich glaube, dass man sich über die Form und den Moment gar nicht so viel Gedanken machen muss. Und wenn man das Gefühl hat, ich rufe die Person jetzt einfach an, die wird einem schon sagen, wenn sie gerade nicht telefonieren will.
Tina erzählt mir, dass ihre engsten Freundinnen nach dem Tod ihres Vaters für sie da waren.
Mit dem Tod umgehen zu können, bedeutet einfach, dass man sich das bewusst machen kann, dass es auch traurige Erlebnisse im Leben gibt, dass es endlich ist irgendwo, dass Glück nicht selbstverständlich ist.
Ich verabrede mich mit der Bloggerin Silke Shimura. Sie erzählt mir, dass der Tod ihres Freundes ihr etwas bewusst gemacht hat.
Dadurch habe ich ja selbst auch erlebt, wie schwierig es für mein Umfeld war und wie schwierig das eben in unserer Gesellschaft allgemein ist, mit Trauer umzugehen. Und hatte dann eben auch schon relativ früh das Bedürfnis, da mehr drüber zu reden, weil ich eben denke, dass es hilfreich ist, wenn das Thema Trauer eben weniger ein Tabuthema ist. Ich habe das Gefühl, das hängt damit zusammen, dass wir eben diese Rituale, die es mal gab, alle abgeschafft haben, mehr oder weniger. Was natürlich auch damit zusammenhängt, dass weniger Leute als früher sich der Kirche zugehörig fühlen. Ich habe das auch so erlebt, dass nach der Trauerfeier war so eine Leere. Da wusste ich auch nicht, wie geht's jetzt weiter, und die Leute in meinem Umfeld halt eben auch nicht. Und früher gab's da halt dann irgendwie nochmal, ich glaube, Gedenkgottesdienste im Abstand von keine Ahnung wie viel Wochen, und jetzt gibt's einfach halt nichts. Es gibt eine Trauerfeier und das war's. Also da kann man sich dann auch an nichts festhalten irgendwie. Also so habe ich das erlebt.
Rituale könnten Nachbarn, Freunden und Angehörigen dabei helfen, immer wieder auf den Trauernden zuzugehen. Eine Pfarrerin erzählt mir, dass es früher auf den Dörfern üblich war, dass die Leute zu dem Haus des Verstorbenen kamen, um sich von dem dort aufgebahrten Toten zu verabschieden. Außerdem brachten sie vorgekochtes Essen und selbstgebackenen Kuchen mit, damit die Trauernden sich nicht auch noch um die Mahlzeiten kümmern mussten. Die Rituale gaben einen gewissen Rahmen vor. Ich muss wieder an Tina denken. Als ich mit ihr das Interview geführt habe, fingen die Glocken der Dorfkirche plötzlich an zu läuten.
Ja, wenn jemand gestorben ist, dann haben wir auch so einen bestimmten Glockenton, den man dann hört.
Das war auch, als dein Vater gestorben ist.
Ja. Du wusstest halt die Leute jetzt wegen ihm, und es hat es so endgültig gemacht. Also wenn schon so eine Kirchturmglocke läutet, dann weiß man halt, okay, das ist jetzt wirklich passiert. Und es war so ein Zeichen, was man halt wirklich hören konnte. Also was definitiv sagt, der Mensch ist halt nicht mehr da. Und auch irgendwie feierlich und schön, weil er ja hier in dem Dorf groß geworden ist. Auch so ein Teil der Abschiedszeremonie irgendwo.
Früher gab es noch das Trauerjahr, in dem Angehörige, gekennzeichnet und geschützt durch schwarze Kleidung, offiziell die Zeit hatten, mit dem Verlust umzugehen. Viele Trauernde heute haben offenbar das Gefühl, gleich wieder funktionieren zu müssen. So beschreibt es mir auch die Bloggerin Silke Shimura.
Also was ich viel erlebt habe, war, dass am Anfang so bei der Trauerfeier gesagt wurde, ich bin für dich da und so, und dass die Menschen natürlich sehr mitgefühlt haben und sehr betroffen waren auch. Und dann kam eben irgendwann so der Moment, wo es dann aber für viele sozusagen gut war, oder wo vielleicht das Gefühl da war, es reicht jetzt, es muss jetzt auch mal wieder besser werden. Und dieser Moment war nach ein paar Monaten, also es war natürlich unterschiedlich bei verschiedenen Menschen, aber für mich war der auf jeden Fall viel zu schnell, und dann hatte ich eben das Gefühl, sehr alleingelassen zu sein damit.
Was Silke Shimura erzählt, hat meine Freundin Tina ganz ähnlich erlebt.
Dann kamen oft so diese Floskeln, ja, Zeit heilt alle Wunden. Natürlich hilft Zeit, aber so das Thema abzutun oder halt zu sagen, ja, das war ja bestimmt total tragisch, aber jetzt geht's dir ja wieder total gut. Also viele haben dann, Quatsch, nicht viele, aber manche haben dann einfach mir suggeriert, dass sie jetzt einfach nur sehen wollen, dass es mir wieder total gut geht und diese trauernde Seite von mir einfach nicht haben wollen, also nicht wahrnehmen wollen.
Viele, sagt Silke Shimura, wollen einem vor allem darin unterstützen, dass die Trauer möglichst schnell verschwindet.
Ja, es gab viele Ratschläge, was ich machen könnte, also so in der Art, mach doch mal mehr Sport, dann geht's dir besser oder sowas. Das fand ich schwierig dann, also weil ich mich da in meiner Trauer auch nicht gesehen habe.
Es hat mich vor den Kopf gestoßen, wenn Leute versucht haben, den Tod meines Vaters irgendwo auf einer Skala einzuordnen. Also wie wenn es so eine Tragikskala gäbe, dass man sagt, ja, du warst jetzt noch relativ jung, aber auch schon erwachsen, deswegen ist es ja jetzt nicht ganz so tragisch. Wenn jetzt dein Vater gestorben wäre, als du 10 warst, dann wäre es nochmal viel schlimmer gewesen. Dann finde ich das einfach total fehl am Platz. Ich denke, das hängt immer von der Verbindung, von dem Verhältnis ab, was man zum Menschen hat, wie schlimm das jetzt für einen ist. Jemand anderes kann einem nicht sagen, was man fühlt oder wie schlimm das jetzt sein sollte. Man kann Trauer nicht definieren oder einordnen. Das funktioniert einfach nicht.
Was mich wirklich sehr verletzt hat, war, dass mir von Anfang an so gesagt wurde, weil ich ja eben sehr jung bin, also ich war 30, als mein Freund gestorben ist, wie gut, dass du noch so jung bist, dann kannst du wieder wen Neues finden und dein Leben irgendwie nochmal leben. Und das hat mich schon sehr verletzt. Also weil das einfach überhaupt nicht zu meiner Realität passte und weil es für mich im Gegenteil eigentlich ganz schlimm war, dass ich noch so viele Jahre vor mir hatte, in denen ich mit diesem Verlust leben musste. Was mir auf jeden Fall geholfen hat, waren Menschen, die einfach nur da waren, die zu mir gekommen sind und das mit mir auch ausgehalten haben, die Trauer. Mir hat es auch sehr geholfen, wenn jemand da auch ganz offen und ehrlich war und eben auch gesagt hat, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Und was ich sehr schön fand, war, wenn Menschen dann auch mit mir ihre Erinnerungen an Julian geteilt haben und eben wirklich diesen Raum zu bekommen für meine Trauer. Das hat mir sehr geholfen.
Ich fand es so toll, dass manche einfach gekommen sind, ein paar Tage danach. Ich meine, was soll man dazu auch groß sagen? Es ist jetzt nicht so, dass es einer auf einmal erklären müsste oder dass man mit einer bestimmten Aussage jetzt nur dahin dürfte, wenn man dem das erklären könnte. Darum geht es nicht. Es geht darum zu signalisieren, dass man es mitträgt irgendwo und dass man für den Menschen da ist und dass man ihm zuhört und ihm beisteht in dem Moment. Aber der erwartet jetzt keine Offenbarung von einem, wie er jetzt damit umgehen soll oder so. Ich glaube, das muss man sich klar machen.
Man kann denjenigen nicht irgendwie retten oder man kann es nicht gut machen für den. Das kann man nicht. Man kann nicht irgendwas Richtiges sagen, was denjenigen da rausholt. Man kann einfach nur da sein.
Vor einem Jahr ist die Mutter eines Bekannten gestorben. Wir waren in der Jugend Freunde. Auch bei ihm habe ich mich bis heute nicht gemeldet. Mir fehlten die Worte. Jetzt, während meiner Recherchen zu dieser Sendung, denke ich immer wieder an ihn und an seine Mutter, die ich sehr gemocht habe. Weil er 600 Kilometer von mir entfernt wohnt, kann ich mich nicht einfach mit ihm verabreden. Ich beschließe, ihm zu schreiben. Ich gehe in die Stadt und kaufe eine Karte. Es ist eine schwarz-weiße Karte mit kleinen gezeichneten Blumen. Lieber Sebastian, ich habe letztes Jahr sehr oft an dich gedacht und an deine Mutter. Und noch immer fehlen mir die Worte, um dir das zu schreiben, was ich fühle. Ich habe deine Mutter sehr gemocht. Wenn ich durch unser Dorf fahre, muss ich oft daran denken, wie warmherzig sie einem immer begegnet ist. Ich weiß nicht, ob es gut ist, was ich hier von mir gebe. Ich versuche einfach so ehrlich wie möglich auszudrücken, was ich fühle und was mich mit seiner Mutter verbunden hat. Und als ich die Karte zum Briefkasten bringe, spüre ich, wie nah ich diesem alten Bekannten plötzlich bin. Und irgendwie auch mir selbst.
Lieber nichts sagen als was Falsches. Vom schwierigen Umgang mit Trauernden von Charlotte Schönberger.
15.05 Uhr. SWR 2 Leben.
Hans-Joachim Fuchtel ist parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Bei der Bundestagswahl 2017 gewann er im Wahlkreis Calw-Freudenstadt zum 8. Mal das Direktmandat. Regelmäßig lädt er Gäste wie den indischen Botschafter in den Schwarzwald ein und empfängt sie mit Blasmusik. Denn Musik öffnet die Herzen auch für Geschäfte. Rainer Schildberger begleitete den Bundestagsabgeordneten in seinem Wahlkreis.
Als junger Mensch habe ich mal ein Buch gelesen eines Missionars und der hat gesagt, geschlafen wird in der Ewigkeit. Und daran scheine ich mich immer ausgerichtet zu haben, ohne es so richtig zu merken.
Ich und ihr habt die große Ehre, heute auch einen richtigen Botschafter dabei zu haben. Seine Exzellenz Herr Singh aus Indien ist gerade zu Besuch im Kreis Calw. Und Hans-Joachim Fuchtel, unser Vorsitzender vom Kreisverband, hat es sich nicht nehmen lassen, ihn heute vorbeizubringen. Ich empfinde das auch persönlich als eine ganz große Ehre.
Altensteig im Nordschwarzwald. Josef Stritt, der Leiter der hiesigen Blasorchester, hat Geburtstag.
Ich bin ja nicht nur hier mit dir verbunden im Bereich Musik, sondern auch dein Nachbar. Und ich kann nur sagen, wer den Josef als Nachbar hat, der hat einen echten Kamerad. Ich möchte natürlich auch sprechen im Namen des Kreisverbands der Blasmusik. Du bist unser Musikpapst und mach einfach so weiter.
Man muss als jemand, der mit 2,5 Cent noch durch das Land geht, schon mal von sich aus etwas vorsichtig sein, um da diese Gefühle, dass hier jemand mit gewisser Macht daherkommt, um diese gar nicht aufkommen zu lassen.
Das ist sicherlich kein abgehobener Politiker, der ist laufend im Wahlkreis dabei.
Klaus-Peter Thierer, ein Schulfreund.
Ist dann dieses Fest und jenes Fest, aber auch viel mit ausländischen Politikern kommt er im Wahlkreis. Soweit lesen wir 2-3 Mal im Jahr, dass er internationale Prominenz hier herbringt.
Ich bin mir dessen bewusst immer gewesen, dass man hier an die Augenhöhe denken muss, zum Nächsten.
Hans-Joachim Fuchtel, 30 Jahre Abgeordneter für die CDU im Deutschen Bundestag. Seit 2009 Mitglied der Bundesregierung.
Insbesondere der Blasmusik verbunden, wo ich seit 1998 Vorsitzender von 34 Kapellen mit insgesamt 2200 aktiven Musikerinnen und Musikern bin.
Ich habe Hans-Joachim Fuchtel auf einer Podiumsdiskussion in Berlin kennengelernt. Es ging um die wirtschaftliche Lage in Griechenland. Anschließend wurde ich ins Ministerium eingeladen und bekam das Angebot, den Abgeordneten bei seinen vielfältigen Aktivitäten zu begleiten. Jetzt bin ich mit ihm in seinem Wahlkreis unterwegs. Worauf lasse ich mich da ein, frage ich mich, als mich Staatssekretär Fuchtel am Lagerfeuer vor der mittelalterlichen Burg von Altensteig zu einem Glühwein einlädt, mir den indischen Botschafter vorstellt und auch den Josef, seinen Nachbarn.
Ich bin ein sehr transparenter Politiker. Sie können alles über mich lesen, meine ganze Arbeit verfolgen. Politiker tun gut dran, wenn sie auch Einblick geben, wie mühsam die Arbeit ist. Dass ein Politiker auch nichts anderes ist wie ein Mensch und dass der Bürger nicht an seiner politischen Vertretung frustriert hinaufschaut und dann auch wegschaut. Und das hilft natürlich jedem, wenn er dann zur Musik kommt. Dort ist so eine gute Atmosphäre, dann steckt es auch an und hilft ein bisschen über Tag.
Der Wahlkreis Karl-Freudenstadt. 273.000 Einwohner. Geringste Arbeitslosigkeit im Südwesten. In gepflegter Landschaft sind die Firmensitze vieler mittelständischer Familienunternehmen. Das Rückgrat der deutschen Wirtschaft. Weltmarktführer in vielen technischen Produktionssparten. Niederlassungen weltweit.
Der indische Botschafter ist ja immerhin Botschafter des künftig größten bevölkerungsstärksten Landes der Erde. Er hat mir dann 3 Tage gewährt. Normalerweise sind 2 Stunden. Das hilft uns natürlich jetzt auch, die Strukturen im Einzelnen darzustellen.
Der Staatssekretär begrüßt Firmenvertreter aus seinem Wahlkreis und stellt sie dem indischen Botschafter vor. Es sind mittelständische Unternehmer, die bereits in Indien aktiv sind und ihr Engagement ausbauen wollen. Ich bin der Einzige, der nicht Anzug und Krawatte trägt. Der Herr kommt aus Berlin, sagt Hans-Joachim Fuchtel, und möchte mal sehen, wie ich arbeite. Die Unternehmer nicken. Dann geht es ums Geschäft und ich werde nicht weiter beachtet.
Ich stehe am liebsten dann morgens auf meinem Balkon und schnuppere schon mal die Luft. Und dann merke ich schon mal daran, dass ich da in einer gesunden Umwelt bin und sehe, was wir da eben einen Vorteil haben gegenüber dem, was ich auf der Welt so erlebe an Großstädten. Da haben wir dann doch hier Verhältnisse, wo man sehr konkret weiß, um was es geht, mit wem man arbeitet. Und da legen die Leute auch Wert drauf, dass man weiß als Politiker, wo man seinen Standort hat und sich auch für die Interessen einsetzt. Und diesen Bogen muss ich dann halt immer spannen. Das ist manchmal schwierig, weil man natürlich Klimaschutz in großen Szenarien vor dem Auge hat. Und jetzt geht es auf einmal ganz konkret in einem Dorf im Schwarzwald, wo man zum Beispiel das, was wir in der Energiewende tun, nicht bis zum Schluss versteht.
Heiterbach, Pfalzgrafenweiler, Schopfloch. Weitere Standorte von Unternehmen, die besucht werden. Mit meinem klapprigen Auto jage ich der Wagenkolonne des Staatssekretärs hinterher. Die Fahrer in den Limousinen geben Gas. Ich habe Mühe, den Anschluss nicht zu verlieren. Zwischendurch ein Mittagessen. Schließlich erreichen wir einen winzigen Flughafen auf einer Wiese nahe Freudenstadt. Und den nächsten Programmpunkt: Rundflug in der Cessna über den Schwarzwald.
Es ist nur eine Zweisitzer. Und das, was hier stattfindet, ist pure Werbung.
Der Botschafter nimmt Platz im Cockpit. Die anderen winken, als das Flugzeug in den blauen Himmel abhebt und verziehen uns in den windgeschützten Hangar.
Man sieht halt auf diese Weide vor oben mal die zusammenhängende Schwarzwaldlandschaft. Und für Leute aus anderen Erdteilen ist das was Unglaubliches, so eine, sagen wir, intakte Landschaft zu sehen. So gepflegt, so ordentlich, mit den kleinen Dörfern und so weiter. Und unser Interesse ist, dass dieser Schwarzwald wahrgenommen wird, auch von der großen Diplomatie.
Hans-Joachim Fuchtel wuchs in ärmlichen Verhältnissen auf. Die Eltern arbeiteten als Magd und Knecht auf einem Bauernhof bei Eutingen. Früh war die Notwendigkeit da, Geld zu verdienen. Als Schneckensammler, Flaschenschrubber, Traktorfahrer. Der Junge war fleißig und schlau. Als einziger seiner Grundschulklasse ging er aufs Gymnasium in Nagold, trotz Handicap.
Ich hatte das Schicksal, dass ich erst mit dem vierten Lebensjahr das erste Wort sprach und dann auch sehr eingeschränkt noch sprechen konnte und gestottert habe bis so ungefähr zum zehnten Lebensjahr. Das ist schon eine sehr schmerzliche Zeit, vor allem dann, wenn Sie im Religionsunterricht solche Verse aufsagen sollen und es Ihnen einfach nicht gelingt. Da sind viele Tränen geflossen und da wird man dann sein Unvermögen sichtbar und muss damit umgehen, zu lernen, dass man beschränkte Fähigkeiten einfach hat. Wenn man das weiß, dann sucht man nach Wege, wie man das ausgleichen kann.
Mit 16 Eintritt in die Junge Union. Mit 17 Pressesprecher der CDU in Calw. Mit 19 jüngster Delegierter zum Bundesparteitag. Und Wahlkampfleiter für einen Landtagskandidaten. Samstags schwänzte er die Schule für einen Aushilfsjob bei einem Getränkegroßhandel.
Hans Joachim hat zuerst gesagt, er geht zur Jungen Union nur, weil er da die besten Chancen hat, dass er was gezeigt bekommt. Von seinem Äußeren her sah er aus wie der Revoluzzer. Also der hatte eine Haarpracht, wir haben immer gesagt, wie Rainer Langhans. Und dazu die konservativen Ansichten, das war teilweise ein Widerspruch. Aber das ist ja dann interessant, so jemand hört mir ja dann zu, ne? Was sagt er wirklich?
Ich versuche auch immer, meine Dienstreisen auf einem Niveau zu führen, wie ich es mir auch privat leisten würde. Also wenn Menschen keinerlei Geld haben, wenn sie keinen Ansprechpartner haben, wenn sie einsam sind, keine gute Wohnung haben, wenn der Sprit ausgeht auf der Straße, wenn sie dastehen und eben dringend 5 Euro bräuchten und von niemand können sie die erreichen, da denke ich aufgrund meiner Vergangenheit einigermaßen mich einfühlen zu können.
Immer tiefer steigen wir in Hans-Joachim Fuchtels Lebensgeschichte ein. Ich brauche gar nicht viel zu fragen und bin erstaunt, wie offen er erzählt. Dass ihn die Politik seine Ehe gekostet hat, wie sie die 4 Kinder aufgeteilt haben, die Frau die Töchter und er die Söhne bekam. Wie er Ämter abgab, um sich mehr um die Kinder zu kümmern. Nicht wie der eigene Vater werden wollte, der die Familie im Stich ließ. Die plötzliche Nähe ist mir nicht geheuer. Gehört das zum Repertoire eines Profis, sich menschlich zu zeigen? Fuchtel blinzelt verschmitzt. Dann wird er wieder ernst, schaut hinaus auf die Wiese.
Ich habe immer mich so präsentiert, wie ich bin, mit allen Stärken und Schwächen. Also man muss auch ein bisschen mit sich kokettieren. Das ist zum Beispiel ein Wort, was mir nicht über die Lippen richtig kommt. Ich habe da aber jetzt heutzutage bei weitem nicht mehr so viele Probleme, wie ich das hatte in meiner Jugend. Und ich wundere mich heute, dass ich Reden vor großem Publikum in Bankkreisen und anderen anspruchsvollen Szenarien auf Englisch ausgestalten kann. Und auf sowas bin ich dann insgeheim auch ein bisschen stolz.
Jurastudent in Tübingen, Ziel Wirtschaftsanwalt. Nebenbei als Verkäufer in einem Autohaus tätig. Beachtliche Umsatzsteigerungen, immer wieder Einsätze als Wahlkampforganisator. Ministerpräsident Erwin Teufel wird auf Hans-Joachim Fuchtels politisches Talent aufmerksam und holt ihn gleich nach dem Examen als Berater nach Stuttgart.
Erwin Teufel, der eigentlich aus mir ein gebildeter Mensch gemacht hat, gemerkt hat, dass ich eben den Sportteil als erstes lese, vom Schwarzwälder Bode. Und seine Lektüre reichte halt bis zur Zeit. Und so hat er mich dann aus so einem Vierteljahresrhythmus rangefüttert. Erst kam die Stuttgarter Zeitung in Ausschnitten, grün unterstrichen, was ich unbedingt lesen muss. Dann kam die Stuttgarter Zeitung insgesamt zusammen mit den Ausschnitten aus der FAZ. Gleiches Modell. Und es endete dann bei der Wochenzeitung Die Zeit. Das war dann aber dann der Schluss der Geschichte, weil ich ja dann im Deutschen Bundestag kam.
Der indische Botschafter steigt gut gelaunt aus der Cessna. Fuchtel steckt dem Piloten noch ein Trinkgeld zu. Die Limousinen warten. Weiter.
Das Ereignis eines Besuchs muss nachhaltig sein. Da setze ich eben möglichst viele gesellschaftliche Kräfte ein. Und ich sehe, dass diese Art von Politik dann auch aus der globalen Welt wieder eine überschaubare Welt macht. Wenn du von Berlin weggehst, gehst du in deine zweite Schicht als Abgeordneter. Ja. Ich sage alle, schönes Wochenende zu dir. Wäre für dich heißt eher ein erfolgreiches Wochenende. Da haben die Leute alle völlig falsche Vorstellungen, was ein Abgeordneter so, wenn er seinen Wahlkreis wirklich betreut, in seiner zweiten Schicht erlebt.
Am Stadtrand von Altensteig, ein unscheinbarer Bungalow. Hier lebt Hans-Joachim Fuchtel mit seiner Lebensgefährtin Iris Vollack, einer ehemaligen thüringischen SPD-Abgeordneten. Der Botschafter überreicht sein Gastgeschenk, ein Buch vom Leben am Hofe eines Maharajas. Ein Fotograf schießt die Bilder für den Schwarzwälder Boten. Wir nehmen Platz auf dem hellen Ledersofa. Botschafter Singh wirkt erschöpft. Ich spüre, wie sympathisch mir dieser Politiker geworden ist, mit seiner bodenständigen, direkten Art, die überall, wo wir hinkommen, die gleiche ist. Es ist nicht leicht, sich ihr zu entziehen. Aber es ist gut zu wissen, wie sie wirkt und funktioniert.
Musik öffnet die Herzen. Und insoweit ist es dann immer eine besondere Chance, mehr Wirkung für die gegenseitigen Beziehungen zu erzielen.
Unterwegs mit einem Berufspolitiker. Ein Feature von Rainer Schildberger aus dem Jahr 2017.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Schreiben Sie aufs erste Blatt Ihren Namen, Ihre Adresse und eine Faxnummer, unter der Sie zu erreichen sind, und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an die Redaktion. Ishiyama Shosai, Japan 171-0021 Tokio, Toshimaku, Nishiikebukuro 5-21-6-205. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann als Fax Ihre Zensur von 1 bis 10 Punkten. 10 sehr gut und den Text, damit sie selber verbessern, was sie geschrieben haben und sich überlegen, woher diese Fehler kommen und was sie noch üben müssen. Was sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was sie letztes Mal in Direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach.
Meine Damen und Herren, hören Sie bitte die Übungsaufgabe zu Direkt aus Europa Nummer 476. 2017 hat ein Ehepaar im Südwestrundfunk darüber berichtet, wie eine schwere Erkrankung des Mannes ihr Leben verändert hat. Als ihm aufgefallen ist, dass er nicht mehr normal ging, sondern sein linkes Bein ein bisschen Nachzug, bekam er die Diagnose, das liege wohl an zu wenig Vitamin B12. Dann kamen andere Symptome hinzu. Er hatte Schlafstörungen, konnte Gespräche manchmal nicht mehr folgen und blieb an irgendeine Einzelheit hängen. Seine Bewegungen wurden behäbiger und er schrieb so, dass man das nur noch mit Mühe lesen konnte. Schließlich ließ er sich in der Freiburger Universitätsklinik 4 Wochen lang von einer Neurologin gründlich untersuchen. Als er dann die Diagnose Parkinson bekam, war er erleichtert, denn er hatte schon mit einer noch schlimmeren Diagnose gerechnet. Als bei ihm die ersten Symptome auftraten, war er wohl 43. Das könnte 2012 gewesen sein. Sie haben 2 Töchter. 2 Jahre nach dem Auftreten der ersten Symptome waren Flora und Christine 11 und 13 Jahre alt. So lange hatten sie ihnen verschwiegen, was für eine Krankheit das war, an der er litt. Sie hatten das Gefühl gehabt, so wie die Krankheit unbemerkt gekommen war, könnte sie eines Tages auch von selber wieder verschwinden. Und solange man von der Krankheit nicht spräche, wäre sie nicht wirklich da. Aber allmählich wurde ihnen klar, dass sie ihr ganzes Leben darauf einstellen mussten. Eines Tages war Frau Hiemeyer übers Wochenende zu einer Freundin gefahren und er hatte zu Abend ein italienisches Nudelgericht gekocht. Da er sich entschlossen hat, seinen Töchtern endlich zu sagen. Bis dahin hatte er das vermieden, weil er gedacht hatte, es würde sie nur belasten, wenn sie es wüssten und sich schützen wollte. Aber dann hat er gedacht, dass seine Frau mit der Vermutung, dass sie schon viel davon mitbekommen hatten, wohl recht hatte. Als er anfing, etwas über seine Krankheit zu sagen, hörten ihm beide gleich ganz genau zu. Und Flora fragte ihn, ob man an dieser Krankheit stirbt. Christine stand vom Abendbrottisch auf und ging in ihr Zimmer. Er holte sie zurück und erklärte ihnen, dass die Ärzte diese Krankheit sehr gut behandeln können und dass sie sich keine Sorgen zu machen brauchen. Auch im Büro hatte er nur 2 besonders vertrauten Kollegen gesagt, was für eine Krankheit das war. Den anderen hatte er nur gesagt, dass er das Bein nachziehe, liege nicht an dem Bein, sondern an der Steuerung im Kopf. Dann hatte sich niemand getraut, noch weitere Fragen zu stellen. Ehe er 4 Wochen in eine Reha-Klinik kam, hatte er das im Büro auch nur diesen beiden Kollegen gesagt und sonst nur gesagt, er mache eine Kur. Das könnte 2014 gewesen sein. Während er in der Klinik war, ging es ihm allmählich besser. Und auch seine Frau machte sich immer weniger Sorgen um ihn. Ihre Rückenschmerzen verschwanden und sie konnte nachts wieder durchschlafen. Sie hatten vereinbart, nur selten zu telefonieren, um nicht immer an den anderen denken zu müssen. Fast alle in der Klinik hatten die Krankheit schon viel länger und der Krankheitsverlauf war ganz unterschiedlich. 3 Wochen lang hatte er da beim Essen einen 10 Jahre jüngeren Tischnachbarn, der diese Diagnose schon vor 8 Jahren bekommen hatte. Die Medikamente, die er da bekam, schienen zunächst gar nicht zu wirken, aber nach 3 Wochen konnte er plötzlich ganz normal zum Getränkeautomaten gehen, als wäre er gar nicht krank. Da hat er gleich seine Frau angerufen, um ihr das zu erzählen. Diese gute Stimmung hat 2 Jahre angehalten. Er fuhr mit dem Fahrrad zur Arbeit und 8 Stunden am Tag zu arbeiten, machte ihm gar nichts aus. Aber nach 2 Jahren nahm seine körperliche Unruhe wieder zu und nach einem halben Jahr zuckten seine Muskeln so stark, dass er so erschrak.